Zum Wesen einer Überraschung gehört es, dass unvermittelt, unbestellt, plötzlich, völlig neben der normalen Planung etwas geschieht, sich aufdrängt, etwas passiert, womit wir nicht gerechnet haben. Eine Überraschung kann positiv und negativ sein. Eine positive Überraschung wäre, es klingelt an der Tür und ein schon gar nicht mehr geglaubter Freund aus längst vergangenen Tagen, wo das Haar noch geschlossen war und lang und wo man noch jung aussah und noch träumte, steht vor der Tür und sagt, hi, ich wollte mal gucken, ob es dich noch gibt. Ich bin gerade in der Gegend. Eine Überraschung. Was für eine Überraschung. Wir kennen die negativen Überraschungen, dass mitten im Hauptwaschgang von den dringend benötigten Kleidungsstücken für das Wochenende eigenartige Geräusche aus der Waschmaschine kommen. Möge der Herr es verhindern. Aber was für eine Überraschung. Oder wenn man manchmal unterwegs ist im Auto und der ein oder andere dann Blinklicht setzen muss. Was für eine Überraschung. Einigen und uns als Gemeindeleitung traf kürzlich eine Überraschung der besonderen Art. Nämlich plötzlich, unvermittelt, fast überhört, aber doch mit Tiefenwirkung bohrte sich eine Frage in unser Ohr, dann ins Hirn und mittlerweile ins Herz. Warum machen wir, was wir machen? Wozu ist Gemeinde da? Man könnte sagen, was für eine bescheuerte Frage. Uns gibt's schon so lange. Ja, wir machen Gottesdienst. Und dann merkt man, ja, was sagt man jetzt? Für Jesus? Wegen Jesus? Oder trotz Jesus? Oder alles in allem? Oder machen wir Gottesdienst für uns? Wieso eigentlich nur Gottesdienst? Wir reden doch von Gemeinde. Gemeinde ist doch mehr als Gottesdienst. Ja, aber so kann man das nicht sagen. Aber Gottesdienst ist doch... Und mittendrin waren wir in der Frage, wozu ist Gemeinde da? Na, man könnte jetzt ganz pragmatisch sagen, dann weiß ich wenigstens, wo ich sonntagmorgens aufgehoben bin. Da gehe ich immer hin, da ist warm, nette Leute. Und das füllt mir den Vormittag und dann gibt's Mittagessen. Das ist einfach... Ich wüsste sonst gar nicht, was ich zu Hause machen soll. Warum Gemeinde? Warum machen wir, was wir machen? Oder, das ist ja so in Deutschland ein bisschen die Warum-Frage, seit Sigmund Freud ist ja immer rückwärtsgewandt. Mich interessiert eher die andere Frage immer, wozu ist Gemeinde da? Ich will heute... Angesichts auch der Zeit, das ist eine tolle Gelegenheit für euch. Ihr könnt auf die Uhr gucken, ihr wisst, die Predigt hat bald ein Ende. Ich will sozusagen eigentlich das Inhaltsverzeichnis predigen. Nur kurz das Inhaltsverzeichnis kommentieren für Predigten, die demnächst kommen werden. Die Frage dreht sich wirklich um diese eigentümliche Überraschung, mit der uns Gott konfrontiert hat. Warum macht ihr das, was ihr macht? Wozu tut ihr das? Und wir sind sehr grundsätzlich ins Nachdenken gekommen. Und wie das so ist bei Christen, wir schlagen nicht nach bei Otto im Versandkatalog, sondern in der Bibel. Nun ist die Bibel dick. Wir versuchen mal so ein kleines Packende zu bekommen. Warum oder wozu ist Gemeinde da? Ich will vorsichtig versuchen, ein, zwei Schlaglichter zu setzen. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die, denke ich, doch für viele bekannte Stelle, wo es heißt, wo Petrus schreibt, den Christen, die keine große Gemeinschaft und Gemeinde und Kirchenhäuser hatten. Also wir haben ja das Video von Madagaskar gesehen. Und mir hilft es manchmal nochmal einzutauchen in meiner Vorstellung, so ähnlich muss es damals für Petrus und Paulus gewesen sein. Kleine, arme Dörfer, 5, 15, 30 Leute. Keine Bibel da, den man von Jesus erzählt. Und diesen Menschen in dieser Umgebung, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, also herabwürdigend oder so, mit ihrer begrenzten Schulbildung, es konnten ja nicht, damals nicht und heute auch nicht in solchen Regionen immer alle lesen und schreiben. Diesen Menschen, diesen einfachen Menschen, die ihr Herz für Jesus geöffnet haben, schreibt Petrus, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein zu eigen erworbenes Volk, auf das ihr die Großtaten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat in sein wunderbares Licht. Die einst nicht Volk waren, sind nun Gottes Volk. Die kein Erbarmen fanden, haben nun Erbarmen gefunden. Ach, dieser Text ist wunderbar. Wir können damit starten. Ich könnte ganz lange darüber predigen, aber ich habe nur ein paar Minuten. Aber ich hole das nach. Der Punkt ist, Punkt 1. Wir gehören nicht uns selbst. Da hat ein anderer gesagt, wer und was wir sind. Wir haben geglaubt, dass Christus für uns gestorben ist. Er schreibt hier, wir haben sozusagen, wir sind berufen worden in sein wunderbares Licht aus der Finsternis. Durch Jesus Christus, schreibt Paulus, sind wir versetzt aus dem Reich, aus der Macht der Sünde in das Reich deines Sohnes, in das Lichtreich Jesu Christi. Wir haben geglaubt und erkannt, dass Jesus Christus der Herr ist. Wunderbar. Wir sind erlöst. Amen. Wir haben Vergebung der Sünden. Wunderbar. Aber indem wir das glauben, indem wir das annehmen, passiert an uns und mit uns etwas. Wir erleben Reinigung von unserer Sünde, wir erleben Erneuerung unseres Lebens, wir werden sozusagen von Gott beschenkt mit der Verheißung einer Ewigkeit bei ihm zu sein, ewiges Leben zu bekommen. Großartig. Und jetzt, was machen wir damit? Petrus schreibt den Leuten, das ist sozusagen passiert, er hat euch aus der Finsternis berufen in sein wunderbares Licht. Und dann schreibt er so ein paar Begriffe hinterher. Am Schluss heißt es, ihr, die ihr einst nicht Volk wart, seid nun Gottes Volk. Dazu muss man wissen, zum Volk Gottes konnte man nur gehören, wenn man sozusagen durch Geburt hineingekommen ist in das Volk Israel. Nur durch Geburt konnte man zum Volk Israel gehören. Und wer zum Volk Israel gehörte, war im Erlösten sozusagen, gehörte zu dem erwählten, wunderbaren Volk, das Gott sich bereitet hat. Vorne im Buch Mose, und zwar im zweiten Buch Mose, Kapitel 19, lesen wir, dass Gott seinem Volk sagt durch Mose, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten kundtun sollst. Gott hat sich ein Volk erwählt, nicht weil es besonders gut war, weil es herausragend war. Gott hat sich ein Volk erwählt und hat gesagt, jetzt seid ihr deshalb besonders, weil ich euch erwählt habe. Das zeichnet euch aus. Du bist besonders, weil Jesus Christus dich erlöst hat. Du bist besonders, weil du Vergebung von Sünde erfahren hast und Jesus geglaubt hast. Und die Botschaft, die Petrus hier den Leuten damals in der Zerstreuung gesagt hat, ist, durch eure Bekehrung gehört ihr nun wunderbarerweise hinein in das neue Gottesvolk. Ihr seid mit hineingenommen worden. Ja, wie geht das? Warum? Wenn doch auf der einen Seite nur das Volk Israel zu Gott gehörte, wieso kommen wir jetzt dazu? Die bei Bibel Plus dabei sind, sind im Vorteil, wenn sie Donnerstag kommen, da wird's erklärt, weil nämlich die Vision sich öffnet, der Messias, auf den das Volk Israel gewartet hat, das ist ein Messias, der alle Völker sammelt. Alle Menschen aus allen Völkern, heißt es in Sacharja, werden kommen und am Tempel mitbauen. Nicht den Tempel mit Steinen, sondern den Tempel der Herzen, den Tempel mit Menschen. Und im Zuge der Vorbereitung ist mir ein uraltes Lied eingefallen, jedenfalls für eine Generation wie mich, so eines der allerersten Lobpreislieder. Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Weiß ich, ob das so ein paar noch kennen, sogar. Ja, ne? Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Und darin wird beschrieben, Bezug genommen auf dieses Wort, dass wir nämlich wie lebendige Steine hineingenommen werden, dass Gott sich einen Tempel baut mit Menschen. Was bedeutet das? Gott baut sich einen Tempel. Was bedeutet das? Gott hat ein auserwähltes Volk. Es bedeutet, dass Gott in der Gegenwart persönlich in dem Volk dabei sein will. Es bedeutet, dass Gottes Gegenwart im Tempel wohnt und Gott will unter den Menschen wohnen, die er erlöst hat, die seinen Namen tragen. Ihr, so heißt es, seid mir ein auserwähltes Volk. Ihr seid ein königliches Priester, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein zu eigen erworbenes Volk. Dazu gehören wir. Wenn wir gläubig werden, gliedert uns Gott durch seinen Heiligen Geist ein in das neue Volk. Und Gemeinde Jesu gehört zu dem großen weltweiten Gottesvolk. Warum Gemeinde? Wozu Gemeinde? Interessant ist, dass Petrus hier an dieser kleinen Stelle ganz kurz und prägnant diese Formulierung hat, die wir noch entfalten werden in den nächsten Malen. Auf dass ihr die Großtaten dessen verkündet, der euch berufen hat. Wir sind also nicht nur erlöst. Wir sind also nicht nur Teil eines neuen Volkes, sondern wir haben ein Mandat. Wir haben einen Auftrag. Wir sollen etwas tun. Und zwar auf sehr vielfältige Weise. Wir sollen einerseits etwas tun, wir sollen die Großtaten verkündigen. Wir sollen aber so leben, einige Verse weiter heißt es, führt einen ehrbaren Wandel unter den Heiden, damit sie, während sie euch als Übeltäter verleumden, nach sichtbaren guten Werken sich überzeugen lassen am Tag des Heils. Wir sollen so leben, dass Menschen an uns erkennen, wohin wir gehören. Wir sollen so leben, dass Menschen an uns sozusagen fragend werden, was ist mit dir, du bist so anders. Wir leben ja gerne so, dass Menschen da möglichst nicht uns auf die Schliche kommen. Ich habe jetzt kürzlich die Frage gestellt, auch in so einem, hier unter uns die Frage gestellt, wissen eigentlich alle an meinem Arbeitsplatz, dass ich Christ bin? Wissen Sie, dass ich sonntagmorgens heimlich in den Gottesdienst gehe? Fragen Sie mich Montag, worüber hat denn dein Pastor gestern gepredigt? Ja, mal super, oder? Wir sind berufen hinein in ein Gottesvolk. Wir gehören zur Gemeinde. Wir haben einen Auftrag. Nicht nur von Evangelisation zu Evangelisation, sondern wir sollen so leben, dass Menschen an uns erkennen, wohin wir gehören. Wir sollen so leben, dass Menschen von uns hören, dass wir zu Christus uns halten, dass die Bibel für uns hilfreiche Orientierung ist, Grundlage für unser Leben ist. Warum Gemeinde? Wozu Gemeinde? Und wer einmal so angefangen hat zu fragen, wie wir auch in der Gemeindeleitung, kommt sich schnell auf die Schliche und denkt, kann es sein, dass wir nachjustieren müssen? Ein Schiff, das über die See fährt, ist ein Schiff, das immer wieder einmal neu gucken muss, bin ich noch auf Kurs? Sind wir noch auf Kurs? Oder müssten wir hier und da etwas nachjustieren? Kann es sein, dass wir vielleicht das eine oder andere sozusagen neu für uns entdecken müssen? Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Ihr seid ein königliches Priester, eine königliche Priesterschaft. Ihr seid ein heiliger Stamm. Ihr seid ein zu eigen erworbenes Volk. Was bedeutet das? Was gilt es zu entdecken und vielleicht neu oder anders oder stärker aufzunehmen in unserem persönlichen und gemeindlichen Leben? Daran wollen wir die nächsten Male weiterarbeiten. Dazu lade ich euch ein. Einmal gemeinsam miteinander jetzt am kommenden Freitag zu hören und zu lauschen, was uns Arne singt von der Kraft der Gnade und Vergebung angesichts einer persönlich tragischen Schuld. Und dass wir darüber Gott loben und preisen. Und dann nächsten Sonntag, Gottesdienst, 10 Uhr hier. Und dazwischen gilt, dies ist der Tag des Heils. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Das wünsche ich uns, dass wir darin in dieser Woche leben und froh werden. In aller Kürze, das war die Inhaltsangabe. Amen. Freuen wir uns, freuen wir uns auf die nächsten Sonntage.